zwischen Stacheldraht und Minenfeldern. Zu diesem Thema hat uns Herr Schricker vom Deutsch-Deutschen Museum Mittelreuth an der Grenze herumgeführt und interessante Fakten über die Mauer und ihre Hintergründe erklärt.
Wir gehen ganz kurz mal ein paar historische Punkte durch hier von Mittelreuth. Diese Grenzsteinsetzung im Jahre 1810 durch das Königreich Bayern markierte im Endeffekt hier die Grenze mitten durch das Dorf. Aber diese Grenze wurde schon ein bisschen eher gezogen. Sie wurde im Jahre 1524 das erste Mal erwähnt.
Da es früher keine Navigationssysteme gab, dienten Bäche und Flüsse zur Grenzziehung. Der Tannbach durchquert den Ort Mittelreuth. Durch die Grenze wurde der Ort Mittelreuth geteilt. Noch heute sieht man einen der letzten originalen Grenzsteine von 1810.
Noch ganz schwach zu erkennen, das KB für Königreich Bayern, auf der anderen Seite das FR für Fürstentum Reuß. Diese Grenze hatte aber weiter keine Auswirkungen auf das gemeinsame Leben hier im Dorfe. Das Leben ging immer gemeinsam weiter. Man heiratete über den Bach, man feierte über den Bach drüber hinweg. Also es war ein ganz normales Dorfleben, halt eben aufgeteilt in unterschiedliche Verwaltungsgemeinschaften.
1933 war die Machtergreifung der Nazis. Am 1.9.1939 begann der Zweite Weltkrieg. Das sollte die Welt noch nachhaltig verändern.
Und während des Zweiten Weltkrieges fanden sich ja die Alliierten zusammen. Und 1944 traf man sich erstmals in London beim sogenannten Londoner Protokoll. Und dort wurde entschieden, was macht man mit Deutschland. Deutschland sollte ja zum einen stark verkleinert werden. Zum anderen sollte es ja nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus in verschiedene Besatzungszonen aufgeteilt werden, erst 3 bzw. später 4. Und 1944 legte man also fest, die Besatzungszonengrenzen, dass man die entlang der alten Ländergrenzen von 1937 legte. Sprich, 1944 wurde wissentlich festgelegt, dass eben die südliche Hälfte des Dorfes, die bayerische Hälfte, an die Amerikaner fallen sollte und eben die nördliche Hälfte, die thüringische Hälfte, eben an die Sowjetunion. Am 15. April 1945 rückten dann die Amerikaner hier im Dorf ein. Das Dorf wurde sehr schnell vom Kriege befreit. Die Amerikaner haben sich hier auch nicht lange aufgehalten. Sie sind dann weitergezogen Richtung Berlin. Man wollte ja noch vor Stalin Berlin erreichen, aber man hat es ja nicht geschafft.
Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus und nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands hielten sich die Alliierten an die Abmachung von 1944 zur Teilung Deutschlands. Allerdings fiel Mittelreuth nach Kriegsende an die russische Besatzung.
Und das Ganze für ein Jahr lang. Die russischen Soldaten haben natürlich für ihren Kommandierenden ein Haus gebraucht. Die sogenannte Ortskommandantur befand sich damals hier hinten, hinter euch in diesem gelben Haus mit dem Holzverbau in den bunten Scheiben drin. Das war die Ortskommandantur gewesen. Außen war ein riesengroßes Stalinbild angebracht. Und bis heute hält sich eben sehr hartnäckig der Spitzname, die sogenannte Stalinburg, hier.
1946 zog sich die russische Besatzung zurück und Mittelreuth war in eine russische und amerikanische Besatzungszone geteilt.
Dann 1949 die Gründung der beiden deutschen Staaten. Auf der einen Seite eben jetzt nun Mittelreuth auf Hälfte der DDR bzw. die andere Hälfte auf Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das Leben ging hier von nun an im Endeffekt getrennte Wege.
Am 27.05.1952 war ein entscheidender Tag für die Entstehung der deutsch-deutschen Grenze und damit der endgültigen Teilung Mittelreuths mit dem Erlass der Polizeiverordnung.
Sprich die Einführung eines Grenzgebietes auf DDR-Seite, die Abschottung der Grenze, das was also der 13. August 1961 für Berlin bedeutet der 27.05.1952 hier für die deutsch-deutsche bzw. innerdeutsche Grenze.
Mittelreuth war von der DDR abgeschnitten, denn außer den Bewohnern durften alle anderen DDR-Bürger nicht nach Mittelreuth. Das Aussehen des ersten Grenzabschnitts erklärt Herr Schricker vom Deutsch-Deutschen Museum.
Hier draußen war keine weitere Sperranlage gewesen, hier draußen gab es keine Mauer, keinen Zaun, hier draußen gab es eben nur solche gelben Schilder wie hier rechts von euch an dem Laternenmast, da steht drauf Grenzgebiet, Sperrzone betreten und befahren verboten. Und wenn jetzt ein DDR-Bürger auf die schlaue Idee kam, er übersieht so ein Schild, das kann schon mal vorkommen, die Schilder standen im Abstand von ca. 100 Metern, dann hat er eine Straftat begangen. Es war der sogenannte ungesetzliche Grenzübertritt, besser bekannt auch als die sogenannte Republikflucht.
Wurde jemand erwischt, gab es bis zu 2 Jahre Gefängnis. Und zu 95% wurden die Leute erwischt.
Warum wurden die Leute erwischt? Ganz einfach. Zum einen das militärische Personal, das hier unterwegs war. Also Grenztruppen, dann auch die Volkspolizei, dann die Freiwilligenhelfer der Grenztruppen oder der Volkspolizei. Zum anderen aber auch dürfen wir die Grenzbevölkerung nicht vergessen. Die Grenzbevölkerung hatte eben im Endeffekt auch die Aufgabe, jede unbekannte Person sofort zu melden. Hätten sie das nicht gemacht, hätten sie eine Straftat vertuscht, das hätte für die Familie im Endeffekt auch die Zwangsaussiedlung aus diesem Gebiet bedeuten können.
Wie kam man in das Grenzgebiet hinein? Entweder als Bewohner mit einer Wohnberechtigung
oder man war Verwandtschaft ersten Grades, dann konnte man hier einen Antrag stellen. Den Antrag hat man also reingeschrieben, wen man besuchen will, warum man ihn besuchen will. Dann wurde der Antrag zur Hälfte genehmigt, aber die andere Hälfte wurde weitergeleitet. Das heißt, im Endeffekt erfuhr erstmal die Verwandtschaft im Grenzgebiet von diesem Begehren. Das heißt, zum Beispiel die Oma hat vorher erfahren, wann ihr kommen wollt und dann hat die entschieden, bin ich damit einverstanden, ja oder nein. Das heißt also, im Grenzgebiet musste ich nicht jeden Besuch annehmen. Ich konnte selber entscheiden, bin ich jetzt dafür. So, wir sind jetzt im Endeffekt fast 4500 Meter gelaufen. Wir sind 500 Meter von der eigentlichen Staatsgrenze entfernt. Hier befindet sich die erste hochwirksame Sicherungs- und Sperranlage, nämlich dieser Grenzsignal- und Sperrzaun vom Typ 2. Und hier war eigentlich im Endeffekt auch für die letzten DDR-Bürger Schluss gewesen. In dieses Gebiet kamen eigentlich nur noch die Angehörigen der Grenztruppen und dann eben auch ausnahmsweise noch die Bewohner von Mödlareuth-Ost. Die hat man hier auch hineingelassen. Die hatten also nochmal einen besonderen Stempel im Personalausweis, die Wohnberechtigung hier für diesen kleinen Ort. Als Flüchtling, wie gehen wir davon aus, wir wollten flüchten, habe ich hier am Tor keine Chance. Hier standen also immer generell zwei Grenztruppenangehörige, die haben jeden kontrolliert, jeden aufgehalten und hat eben irgendetwas nicht gepasst, wurde man vorläufig festgenommen. Was konnte man als Flüchtling machen? Ganz einfach, schaut euch den Zaun an, man konnte versuchen, ihn im Gelände zu überwinden, aber...
Aber der Zaun war mit Stacheldraht und Signaldrähten gesichert. Berührte man die Drähte, konnten die Grenzsoldaten bis auf 300 Meter genau diese Stelle bestimmen. Die Reaktionszeit von Auslösung bis zum Eintreffen der Soldaten betrug 120 Sekunden.
Da das Ganze aber ein stiller Alarm war, hat der Flüchtling versucht weiterzukommen. Er wusste ja nicht, dass er mittlerweile entdeckt ist. Also die Reise theoretisch für den Flüchtling zu Ende. Ein Untergraben des Zaunes war auch nicht möglich. Ihr seht es hier angedeutet, diese sogenannten Lochplatten, die gingen mindestens 80 cm tief in die Erde hinein. Somit konnte man da auch nicht durch. Die restlichen 5%, die dann weitergekommen sind, die es vielleicht noch über Mauer oder Zaun geschafft haben, das waren im Endeffekt fast alles Leute, die hatten eine Berechtigung hier für dieses Tor, die durften sich ganz legal dort drüben im Schutzstreifen aufhalten. Dann war die Sache dann schon fast relativ einfach.
Nicht nur Grenzzäune, sondern auch Soldaten, die sich gegenseitig bewachten, sicherten die Grenze. Eine weitere Methode zur Grenzsicherung war der K6, der 6 Kilometer breite Kontrollstreifen.
Und dieser Streifen wurde mehrmals die Woche umgepflügt, eingeeckt auf feinste Spurensicherheit und natürlich mehrmals im Jahr mit Unkrautvernichtungsmitteln behandelt, dass darauf keine einzige Pflanze wachsen sollte bzw. durfte. Daran im Anschluss auch hier nur angedeutet, fast oder zum größten Teil an der Grenze auch realisiert, dieser Kfz-Sperrgraben. Und dann als letztes Sperrelement dieser Metallgitterzaun, offizielle Bezeichnung Grenzzaun 1, der eben dann hier das äußere oder das letzte Sperrelement an dieser Grenze war.
Bis 1985 sicherte die DDR ihre Grenze auch mit Tretminen. Man fand selbst 2007 noch Minen im Grenzgebiet. Minen alleine waren nicht das einzige Grausame.
Da die Sache mit den Minen nicht ganz so richtig funktioniert hat, ab 1970 eben die Einführung dieser sogenannten Selbstschussanlagen, besser bekannt geworden sind sie auch als die sogenannten Todesautomaten und die auch hier rund um Mödlareuth angebracht waren.
Mödlareuth wurde auch Klein-Berlin genannt, weil auch durch Mödlareuth eine Mauer verlief.
Wir sind also jetzt hier direkt an der Mödlareuther Mauer. Knapp 100 Meter sind übrig geblieben von diesen ehemals über 700 Metern. Diese Mauer wurde 1966 innerhalb von wenigen Wochen in Schnellbauweise errichtet. Sie war im Schnitt mindestens 3,30 Meter hoch. Sie war die Mauer der sogenannten dritten Generation. Das heißt, sie hat auch einen passiven Fluchtschutz. Und dieser passive Fluchtschutz, das sind die Rohre hier oben drauf. Das sind sogenannte Asbest- oder Eternitrohre. Sie lagen lose in diesen Stahlträgern. Sie sollten also ein Übersteigen verhindern, indem sich die Rohre dann gedreht haben. Im Endeffekt wie so ein Hamsterrad.
Konnte man die Mauer doch überwinden? Was kam dahinter? Das erklärt Herr Schrieger vom Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth.
Dieses Gebiet hat einen ganz speziellen Namen, denn die DDR hat ja Folgendes gemacht. Sie hat ja nie ihre Grenzsperranlagen direkt auf der Staatsgrenze gebaut. Staatsgrenze wäre ja hier Bachmitte gewesen. Die DDR hat ihre Sperranlagen immer zurückversetzt gebaut. Wie hier sind es vielleicht 10 Meter, weiter unten waren es 50 Meter. Es gab auch Stellen, da waren bis zu 500 Meter Platz dazwischen gewesen, zwischen Staatsgrenze und ersten Zaun. Und deshalb hat dieses Gebiet einen speziellen Namen. Es ist das sogenannte vorgelagerte Hoheitsgebiet der DDR. Viele Bundesbürger sind ja immer von der Annahme ausgegangen, dort wo Mauer oder Zaun steht, da befindet sich die Grenze. Das Ganze war eine Hoheitsrechtsverletzung, eine Provokation der Staatsgrenze der DDR gewesen. Das hätte gefährlich enden können. In den meisten Fällen wurden aber die Bundesbürger sehr höflich von den Grenzaufklärern darauf hingewiesen, dass sie sich ja widerrechtlich auf dem Gebiet der DDR befinden, dass sie dieses doch schnellstmöglich wieder verlassen sollten, außer wenn sie gerne in der DDR leben möchten, können sie bitte sofort auch mitkommen.
In die DDR wollte niemand, aber viele DDR-Bürger wollten in den Westen. Deshalb fiel zum Glück im Herbst 1989 die Mauer.